Seit dem 7. Oktober 2023 kommt keine Ruhe in den Nahen Osten. Trotz einer zwischenzeitlichen Waffenruhe geht der Kampf Israels gegen die Terrorgruppe Hamas im Gazastreifen weiter. Mittlerweile haben die Streitkräfte Israels einen Großteil der Region besetzt. Und nach wie vor stellen sich die Fragen, ob die Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien eine Lösung bringen können und wie die Pläne Israels nach einem Ende der Kämpfe aussehen. Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Zunächst aber der Blick um die Welt. Während Israel weiter Ziele der Hamas im Gazastreifen angreift, stehen auch die Hisbollah im Libanon und in Syrien weiter im Fokus. Auch dort wurden in den vergangenen Wochen Angriffe geflogen. In der erweiterten Region kämpfen amerikanische und britische Streitkräfte im Roten Meer gegen Stellungen der Houthis im Jemen. Diese greifen wieder verstärkt Schiffe an, die sie in Verbindung mit Israel und deren Verbündeten sehen. Im Iran versucht man derweil auf diplomatischem Wege eine Lösung zu finden. Die USA haben neue Sanktionen gegen den Iran wegen dessen Atomprogramm erhoben. Gleichzeitig trifft sich eine Delegation von Europäern, darunter auch Vertreter Deutschlands und Frankreichs, in Rom mit Vertretern des Mullah-Regimes im Iran. Dabei soll es um die Fortsetzung der Gespräche zwischen dem Iran und den USA in Bezug auf deren Atomprogramm gehen. Dabei geht es aber auch um die UN-Sanktionen, die im Oktober auslaufen und verlängert werden könnten. In Rom findet, beginnend mit dem 7. Mai, das Konklave statt. 130 Kardinäle aus aller Welt wählen hinter verschlossenen Türen im Vatikan einen neuen Papst. Wer das Oberhaupt der katholischen Kirche sein wird und wie er die Nachfolge des verstorbenen Papstes Franziskus antreten wird, wird mit weißem Rauch seinen Anfang nehmen. Das ist das nach außen sichtbare Zeichen der Kardinäle, dass sie sich auf einen Kandidaten untereinander einigen konnten. Als einer der möglichen Kandidaten gilt unter anderem der Patriarch von Jerusalem, auf den auch Hoffnungen einer möglichen Vermittlung im Nahostkonflikt gelegt werden. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema der heutigen Folge, dem Konflikt im Nahen Osten. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Unionsstiftung und ich darf Sie herzlich zu einer neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Diese Woche schauen wir wieder auf die Ereignisse in Israel und dem Nahen Osten. Ich spreche mit Dr. Andreas Reinicke, dem Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin. Dr. Reinicke war 3 Jahre lang an der deutschen Botschaft in Tel Aviv tätig. Er war ehemaliger Leiter des deutschen Vertretungsbüros in Ramallah von 2001 bis 2004 und EU-Sonderbeauftragter für den Nahostfriedensprozess in den Jahren 2012 und 2013. In dieser Funktion nahm er als Chefverhandler der EU an den Gesprächen teil. Wenn Sie mehr über das Deutsche Orient-Institut wissen wollen, dann finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des Deutschen Orient-Instituts, wo Sie Informationen finden, Vorträge und Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Und dann sage ich guten Tag nach Berlin. Herr Dr. Reinicke, schön, dass Sie sich wieder die Zeit für uns nehmen.
Schönen guten Tag, Herr Holl.
Ja, Herr Dr. Reinicke, als wir im März zuletzt miteinander gesprochen hatten, da herrschte noch eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Seitdem schickt sich Israel an, den Gazastreifen erneut zu erobern. Können Sie ganz kurz skizzieren, was in den letzten Wochen im Gazastreifen passiert ist?
Gerne. Wir hatten ja die verschiedenen Versuche gehabt, einen Waffenstillstand herbeizuführen, der auch dazu dient, die israelischen Geiseln zu befreien und die palästinensische Bevölkerung wieder mit Nahrungsmitteln, Strom und Wasser zu versorgen. Das hatte dann auch Erfolg. Es gab ein dreistufiges Ergebnis, das unter Bidens Regierung noch vorbereitet war, aber von Trump dann auch ausdrücklich unterstützt wurde. Und das sah also in der ersten Phase vor, ein Austausch oder Freilassung von Geiseln, Freilassung von palästinensischen Gefangenen und teilweise Rückzug von israelischen Truppen aus dem Norden des Gazastreifens, Rückkehr von Palästinensern in den Norden des Gazastreifens und auch Verbesserung der Versorgungslage. Und dann soll das in eine zweite Phase gehen, wo es um einen endgültigen Waffenstillstand geht, endgültige Befreiung aller Geiseln. Und dann eine dritte Phase, das also jeweils nach einem Monat, dann eine dritte Phase, wo es dann um den Wiederaufbau geht. Die erste Phase hat mehr oder weniger ganz ordentlich funktioniert. Bei der zweiten Phase, wo es dann aber um den endgültigen Waffenstillstand und den endgültigen Rückzug geht, müssen wir dann feststellen, dass dieser Waffenstillstand nicht zusammengebrochen ist wie die Diktion, sondern man muss, glaube ich, ganz deutlich sagen, Israel Netanyahu hat sich entschlossen, diese zweite Phase nicht anzugehen. Und hat also dann letztendlich den erneuten Angriff auf Gaza befohlen, mit einer jetzt zu beobachtenden Abriegelung des Gazastreifens, keine Versorgung mehr durch von Nahrungsmitteln und so weiter. Also das ist jetzt, hat eine Phase gegeben von 4 Wochen. Und jetzt ist also wieder der Krieg, so wie er vorher war, mit unvermittelter Härte fortgesetzt worden.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, dass Netanyahu überhaupt gar nicht diese zweite Phase angehen wollte. Beim letzten Mal hatten Sie auch noch gesagt, dass dieser Krieg eigentlich nicht mit Waffengewalt zu gewinnen sei. Will Benjamin Netanyahu Sie und alle anderen, die Ähnliches sagen, jetzt Lügen strafen, indem er sagt, ne, und doch, es geht eben genau nur damit. Was ist denn sein Kalkül, was ist der Beweggrund hinter den aktuellen Kämpfen?
Also man sieht, dass es für diese Art und Weise mal zwei Möglichkeiten gibt. Das eine ist, man kommt dann irgendwann mal zu einer Verhandlungslösung oder einer friedlichen Ausgleich oder zu einer kriegerischen Lösung. Netanyahu und vor allen Dingen die Rechtsradikalen seiner Regierung bevorzugen Letzteres. Wir erinnern uns, dass es in der Zwischenphase ja auch bei dem ersten Besuch von Netanyahu im Weißen Haus dieses offensichtlich auch für Netanyahu überraschende Angebot Trumps gab, dort eine Riviera in Gaza unter seiner amerikanischen Aufsicht durchzuführen, und die Palästinenser sollten alle weg, und dann würde er dort ein Riviera machen. Es gibt ja auch ein Video, relativ skurriles, aus meiner Sicht jedenfalls, das noch einmal skizziert. Damit hat sich die ganze Diktion geändert, und inzwischen hat auch Netanyahu diese Politik aufgegriffen. Er hat also gesagt, ja, wir wollen diesen Plan unterstützen. Er hat also eine eigene Behörde innerhalb des Militärs eingerichtet, die also die eine freiwillige Ausreise von Palästinensern unterstützen soll. Wie man freiwillige Ausreise hier definiert, bleibt offen. Das scheint auch ein etwas schwieriges Thema zu sein. Die Frage ist auch völlig offen, wohin die überhaupt gehen sollen. Aber wir sehen, dass also hier jetzt die Frage, was soll eigentlich mit Gaza passieren, jetzt von Netanyahu offensichtlich mit einer Vertreibung der Palästinenser beantwortet werden soll. Wir hatten ja immer die Frage an Netanyahu und die Israelis schon seit Beginn, in den ersten Tagen des Angriffs auf Gaza. Ja, wir verstehen, dass ja Hamas dort schwächen müsste, überhaupt gar keine Frage, militärische Schwächen nach diesem furchtbaren Massaker. Aber was ist eigentlich dein Plan danach? Und er hat das ja immer abgelehnt zu sagen, jetzt haben wir einen Plan. Und das ist eigentlich der Plan immer der radikalen Rechten gewesen. Und wir sehen, wie es jetzt offensichtlich weitergehen soll nach seiner Vorstellung.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also angeblich, so hat man das in den letzten Wochen immer mal wieder lesen können, will sich Israel auch nach einem Ende der Kämpfe gar nicht aus dem Gazastreifen zurückziehen, zumindest aus bestimmten Bereichen im Gazastreifen. Gleiches gilt aber auch dann für bestimmte Gebiete, die man in Syrien und im Libanon erobert hat, die man besetzt hat. Ja, welches Kalkül steckt denn hinter dieser Idee, die ja über den Gazastreifen auch hinausgeht?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr nachdenklich machende Entwicklung. Also, wenn wir einfach nochmal kurz zurückblicken, die jüdische Besetzung oder die jüdische Einwanderung in das damalige Palästina hat ja Beginn des 20. Jahrhunderts gestartet, nachdem Theodor Herzl und der Wiener Kongress, ich glaube 1904, die Rückkehr der Juden als mit dem Begriff Zionismus dort propagiert hat. Und seitdem sind ja auch viele Millionen Juden dort eingewandert. Das Problem war und ist nur, dass dort halt auch bereits andere Leute lebten, also Palästinenser. Die Frage, was macht man jetzt mit denen? Das Besondere ist, und das war ja eigentlich auch Theodor Herzls Idee, der gesagt hat, es gab zwei Werke. Eines heißt Alt-Neuland, also neues Land in dem Alten, also Palästina. Und das zweite heißt der Judenstaat. Da wurde ausdrücklich ein jüdisch-demokratischer Staat, natürlich unter Einbeziehung der dort lebenden Bevölkerung, proklamiert. So, und das ist natürlich immer noch das Dilemma, von dem man jetzt stattfindet. Israel, der neu gegründete Staat 1948, befindet sich nicht in Europa, sondern befindet sich eben in der Region, in der es sich befindet, und muss entsprechend auch ankommen dort in dieser Region. Was es jetzt im Augenblick unter längerer Zeit eben doch versucht, dieses mit militärischen Mitteln zu tun, das hat die Regierung in den Jahren noch einmal besonders stark forciert. Man muss sich aber die Frage stellen, und dazu gehört auch keine besondere hellseherische Fähigkeit, dass man sagt, irgendwann muss man aber auch einen Ausgleich finden mit seinen Nachbarn. Es hat ihn ja gegeben mit Jordanien, es hat ihn ja gegeben mit Ägypten. diese beiden Friedensverträge sind extrem gefährdet durch die fortschreitende Siedlungspolitik. Der jordanische König redet schon seit Jahren nicht mehr direkt mit Bibi Netanyahu. Also es gab neulich nochmal ein, um jetzt in die Einzelheiten zu gehen, eine Bestätigung dadurch von höchster jordanischer Ebene. Die Ägypter sind extrem empört, weil eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen die wahrscheinlich maximale Bedrohung für das sicherlich nicht demokratische ägyptische Regime darstellt, aber eine Alternative wäre eben Muslimbrüder auch in Ägypten. So, also es gab zwar dieses, aber jetzt geht es weiter im Libanon und im Syrien. Im Libanon und Syrien hat Israel, ich glaube richtigerweise, Hezbollah extrem geschwächt, nicht zerstört, extrem geschwächt in Iran herausgeworfen aus Syrien, aus dem Libanon. Und damit tatsächlich für eine neue geopolitische Orientierung gesorgt. Das ist sicherlich ein richtiger und wichtiger und auch guter Schritt gewesen. Jetzt haben wir eine neue geopolitische Orientierung. Da ist die Frage, was macht man jetzt? Und Israel beantwortet dieses jetzt mit militärischen Mitteln. Also man ist in Libanon einmarschiert, aus Gründen, die ich glaube ich für richtig halte, um eben Hezbollah oder vor allen Dingen Hezbollah zu schwächen und den Iran zu vertreiben. Jetzt geht es aber darum, eine Alternative dort herbeizuführen. Es gibt eine sehr gute libanesische Regierung, der Präsident ist hoch anerkannt, Aoun, ein Christ, dann ist der neue Premierminister, der frühere Präsident des Internationalen Strafgerichtshofes ist dort. Beides anscheinend groß, hoch anerkannte Personen, die auch das umändern wollen. Die müssen jetzt die Kontrolle übernehmen. Solange Israel da unten aber noch ist und keine Bereitschaft zeigt, rauszugehen, dann ist es für die extrem schwierig, Hezbollah zu entwaffnen. Und noch schwieriger ist es in Syrien. Da hätte man sich ja auch vorstellen können, dass man sagt, da kommt jetzt jemand Neues. Und Israel geht auf ihn zu und sagt, wunderbar, herzlich willkommen, wir helfen dir, deinen Staat wieder aufzubauen. Aber denk daran, also früher oder später muss es einen Friedensvertrag mit uns geben und das entsprechend aufzubauen, vielleicht auch gerade unterstützen und damit auch für Sympathien sorgen dort. Aber leider hat sich Israel entschieden, genau das Gegenteil zu machen, also die Golanhöhen zu besetzen und auch weitere Gebiete, ohne dass das einen entsprechenden Sicherheitsvorteil bringt. Also man sieht, es ist hier wohl eine militärische Option. Wenn man sich einmal die Begründung anschaut, dann merkt man, dass leider unter den radikalen israelischen Siedlern ja das Staatsgebiet Israels deutlich über das bisherige hinausgeht. Also wir sprechen gar nicht jetzt mal von der Westbank, sondern tatsächlich über den Golan hinaus, auch in den Südlibanon, wo das alte Kanaan liegt als historischer Ort. Also man kann nur hoffen, dass das nicht ein Motiv ist für das versteckte Motiv ist für diese Expansion. Aber sie ist aus meiner festen Überzeugung sicherlich nicht im Interesse des Staates Israel. Keineswegs. Sondern diese geopolitische Chance, Neuorientierung zu nutzen, das wäre jetzt eigentlich das, was es gegeben wäre. Aber leider hat sich Netanyahu anders entschieden.
Das scheint, das klingt für mich jetzt so, und das ist jetzt auch eine reine Interpretation, dass das sehr kurzfristig gedacht ist und nicht langfristig. Etwas anderes, was auch vielleicht sehr kurzfristig immer gedacht wird oder kurzfristig im Sinne von, man guckt sich die aktuelle Situation an, ohne den großen weiteren Kontext zu nehmen, ist, wenn man sich die Schlagzeilen zum Krieg zwischen Israel und der Hamas ansieht. Dann scheint sich dort eine gewisse Routine, auch wenn das Wort makaber klingt, Einzug gehalten haben. Die israelische Armee kämpft, aber man sieht keinen Gegner oder nur selten und hört dann von getöteten Zivilisten. Gleichzeitig ist aber die Hamas als Gegner Israels immer noch da und ebenso auch die Hezbollah und auch noch etwas weiter weg, dann im Roten Meer die Houthis. Also die Gegner sind da, aber in den Schlagzeilen hört man immer nur, Israel kämpft und es gibt Zivilisten, die sterben. Aber man sieht keine Gegner in diesen Artikeln meistens. Da stellt sich für mich die Frage, ist das nur ein Eindruck und trügt dieser Eindruck? Und welche Erfolge in diesem Krieg gegen die Terrorgruppen gibt es denn überhaupt? Also wie gesagt, man sieht die einen kämpfen, man sieht aber keinen Gegner und die sind aber trotzdem immer noch da und es wird immer noch verhandelt und die sind nicht vertrieben und es gibt keine Lösung. Wenn es Erfolge gibt in diesem Krieg, auf welcher Ebene finden wir die denn? Finden wir die militärisch, finden wir die politisch, finden wir die gesellschaftlich? Wo finden wir diese Erfolge?
Also wenn man es einmal misst an den Kriegszielen, die Netanyahu ja dann nach einigem Hin und Her definiert hat für Israel, nämlich die Freilassung der Geiseln, Zerstörung von Hamas und die Wiederansiedlung der im Norden geflohenen etwa 50.000 Israelis, da muss man leider feststellen, dass in allen drei Bereichen kein Erfolg gehabt hat. Es ist die einzigen Geiseln, die wirklich freigekommen sind, sind durch Verhandlungen freigekommen. Es gab nämlich drei oder vier, die tatsächlich befreit wurden, militärisch befreit wurden. Dafür sind mindestens drei auch militärisch getötet worden, also durch Friendly Fire, wie man so tragischerweise sagt, ja tragisch, die wollten sich ergeben, aber wurden dann für Palästinenser gehalten und von den eigenen Leuten erschossen. Auch im Norden, das ist das eine, Zerstörung der Hamas, nein, natürlich eine extreme Schwächung, gar keine Frage. Aber es wird ja offensichtlich immer noch geschossen. Man fragt sich ja auch, wo kommt das her? Also irgendwo unten in den Tunneln gibt es offensichtlich noch Leute. Und wenn man sich vorstellt, dass es ja noch viele junge Männer gibt, die auch irgendwie verzweifelt sind, was sollen sie machen, weil die Lebensumstände ja furchtbar sind, da kann man sich ausmalen, dass die Hamas wahrscheinlich sich von den Lebensmitteln, die geliefert worden sind, natürlich Sachen genommen haben, nicht ihrer Bevölkerung übergeben haben, sondern ihren eigenen Leuten und sagt, naja, wenn ihr was zu essen haben wollt, dann kommt dort vor uns, kriegt ihr eine Waffe und könnt kämpfen. Und da die sich dann sagen, naja, wir sterben, so oder so sterben, dann machen wir das. Sprich, also eine Schwächung wird gar nicht so einfach sein. Wir können das dann auch sehen im Südlibanon. Hezbollah ist zwar stark geschwächt, aber keineswegs zerstört. Qasem, der neue Führer, lebt wahrscheinlich inzwischen in Teheran, aber er ist immer noch da. Also es geht jetzt darum, diese Kontrolle, diese endgültig zu schwächen. Das kann aber man mit militärischen Mitteln nicht machen. Das können nur die Palästinenser oder die Libanesen tun, um mal bei diesen beiden Beispielen zu machen. Die wissen schon, wie sie sich schwächen können. Und sie werden sie nicht zerstören, sondern man muss sich von der Macht fernhalten. Das ist der entscheidende Punkt. Und das kann man nur mit politischen Mitteln machen. Nicht? Und im Norden ist es ja genauso. Wie ich sagte, es sind, glaube ich, 20% zurückgekommen von den Israelis, die sagen, die anderen trauen den Frieden halt nicht. Das ist doch tragisch eigentlich.
Hm. Das heißt, militärisch würden Sie sagen, gibt es eigentlich keine Erfolge. Politisch gibt es auf dieser Ebene Erfolge?
Nein, ich kann sie nicht sehen. Also wir haben jetzt, hat aber mit Israel nichts zu tun. Wir sehen natürlich Bewegungen, also die Ernennung des neuen Stellvertreters von Abbas. Das ist ja jetzt auch kein Zufall, Hossein El-Sheikh, sondern das ist auch lange vorherbereitet gewesen, ist aber kein Erfolg dieser ganzen Aktion. Also ich kann jetzt im Augenblick politisch keine Erfolge erkennen. Es ist eine Zerstörung überall, aber wie dann die nächsten Schritte weitergehen, weiß man nicht. Und die Militärs auf aller Welt sagen immer, wir können natürlich in einen Krieg reingehen, aber ihr müsst sagen, wie wir denn wieder rausgehen. Man könnte dann nicht ständig bleiben. Israel kann ja nicht ständig Gaza verwalten, kann auch nicht ständig im Syrien bleiben. Nicht? Also diese Antwort steht leider aus und das ist das große Drama dieser gegenwärtigen Situation.
Hm. Jetzt haben Sie mir gerade ein Stichwort für meine nächste Frage geliefert, nämlich Sie haben Mahmoud Abbas genannt, den Chef der palästinensischen Autonomiebehörde. Der hat sich vor ein paar Wochen zum ersten Mal kritisch gegenüber der Hamas geäußert. Zum ersten Mal seit dem 7. Oktober. Er hat sich lange bedeckt gehalten, hat sich gar nicht geäußert und jetzt zum ersten Mal kritisch. Was passiert denn aktuell innerhalb der palästinensischen Gesellschaft? Wir haben jetzt viel über Israel gesprochen, aber was passiert denn innerhalb dieser sehr zerstreut lebenden palästinensischen Gesellschaft?
Also zunächst muss man sagen, das ist immer schon ein Riesengegensatz, man muss auch sagen, Feindschaft gab zwischen Hamas und Fatah. Die Fatah, also eine Partei, die unter dem Dach der PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation, unter der die anderen Bewegungen zusammengefasst sind, hat sich ja schließlich entschieden, unter Arafat bereits in den 80er Jahren den Konflikt mit Israel auf friedlichem Wege zu lösen. Arafat war das Symbol dafür und Abbas ganz besonderer, der ist der Vater der Oslo-Verträge. Also er stand immer für und steht auch immer für einen friedlichen Ausgleich mit Israel. Die Hamas ist sozusagen das Gegenteil. Sie steht eigentlich immer für einen kriegerischen Ausgleich mit Israel. Und daraus war es immer schon ein Konflikt, der besonders eskalierte, weil nach dem Rückzug der Israelis aus dem Gazastreifen, den Sharon ja leider nicht behandelt hat, wie es danach weitergeht, sondern einfach rausgegangen ist, Fatah zwar die Macht übernommen hat, das war aber schlecht vorbereitet und nach einem Jahr später hat Hamas also mit Militärgewalt letztendlich die Fatah da rausgeworfen. Daraus ist eine richtige Feindschaft entstanden. So, nach dem 7. Oktober war die Empörung, 7. Oktober war übrigens die Empörung in der arabischen Welt über die Hamas sehr stark, weil auch dieses Massaker dort natürlich einen extremen Schock besorgt hat. Also die ersten Stellungnahmen aus der arabischen Liga, der Jordanien, der Ägypter waren also extrem kritisch. nach diesem dann als extrem brutal empfundenen Krieg der Israelis kippte dort die Stimmung aber, sodass auch in der arabischen Bevölkerung, palästinensischen Bevölkerung, dass die Opfer, die Israel dort hervorrief, viel mehr in den Vordergrund stand und die Gräuel der Massaker immer mehr in den Hintergrund ging. Deswegen konnten sich stieg die Unterstützung für Hamas und die palästinensische Befreiungsorganisation Al-Abbas konnte und wollte sich dort nicht offen gegen die Hamas stellen, weil die Leute dann sagten, naja, wenigstens kämpfen die für uns, ihr habt ja nichts erreicht mit eurer friedlichen Lösung. So, das kann man gut finden, nicht gut finden, aber das ist so ein bisschen die Mentalität, die dahinter stand. Und jetzt sieht man aber erst in den letzten Wochen, dass ja auch in Gaza Demonstrationen stattfinden, die von Hamas da brutal unterbunden werden. Aber doch ein Ausdruck dafür ist etwas, das man ja übrigens auch schon früher vor dem 7. Oktober in Gaza schreiben hatte, dass der Widerstand gegen die Hamas immer stärker wurde. Und so hat jetzt offensichtlich Abbas auch die Gelegenheit gesehen und nun öffentlich Hamas zu verurteilen. Das hätte er sicherlich auch früher tun können, nicht, um das ganz deutlich zu sagen. Also dieses zu machen und diese Ernennung des Stellvertreters, ich habe es eben schon mal kurz besprochen, Hassan el-Sheikh, ist eine Sache, die seit langem vorbereitet wurde. Es gab verschiedene Debatten innerhalb der arabischen Welt. Man weiß, dass die palästinensische Autonomiebehörde auch die Erwartungen der eigenen Bevölkerung jetzt mal unabhängig von einem Friedensvertrag mit Israel nicht erfüllt hat. Im Gegenteil, dass er auch an Autorität verloren hat und dass man die reformieren muss. Das ist allen klar geworden. Das hängt natürlich zunächst mal einer Person. Person, Hussein el-Sheikh, spricht fließend Hebräisch, er war 10 Jahre im Gefängnis. Und er genießt auch das Vertrauen der Israelis, soweit man das in einem Vertrauen in einem solchen Kontext sprechen kann. Also es gibt da ständige Kontakte mit ihm. Und man sieht ja auch die ersten Reaktionen aus Saudi-Arabien, aus Ägypten, die alle positiv waren. Darauf kann man schon sehen, dass man hier auch öffentlich unterstützt und sagt, jawohl, das ist auch unser Mann. Also es ist da eine Bewegung entstanden, die aber natürlich noch keineswegs ausreicht. Aber es ist allen klar, dass der Weg von Hamas ein falscher Weg ist, aber welches ist der richtige? Nicht? Und in der Westbank haben wir halt auch nicht einen Versuch, auf die anderen zuzugehen, sondern dort gibt es haben die Siedler jetzt freie Hand, weitere Siedlungen zu gründen und ja auch gibt ja auch 40 bis 50.000 Palästinenser, die dort intern vertrieben sind. Also da ist eben die Konfrontation eben sehr hoch. Also das wird noch ein ganz schwieriges Stück Arbeit, wenn man das also halbwegs wieder in geordnete Bahnen führen will.
Bleiben wir mal bei diesen beiden Parteien, also die Hamas auf der einen Seite und die palästinensische Autonomiebehörde auf der anderen. Zunächst die Hamas, Sie haben gesagt, es gibt immer mehr Demonstrationen, die hat es auch schon vor dem 7. Oktober gegeben, jetzt wieder größere, werden brutal unterdrückt. Sie haben vorhin auch angesprochen, dass die Hamas wahrscheinlich viele der Hilfslieferungen für sich reklamiert und dann so quasi die Bevölkerung erpresst, so kämpft für uns und dann kriegt ihr auch gerne was. Wie fest sitzt die Hamas denn wirklich noch an der Macht und wie ließe sich das auch ändern vielleicht? Also wir sehen ja offensichtlich, militärisch funktioniert es nicht so wirklich, aber wie wird man der Hamas denn Herr?
Naja, also man muss eine Alternative erstmal bringen, nicht? Da gab verschiedene Optionen. Sicherlich würde man in den Anfang oder vielleicht würde man in den Anfang sagen, es bleibt eine israelische Kontrolle dort von außen. Dann gab es schon Überlegungen, dass vielleicht ägyptische oder andere arabische Truppen dort zunächst mal bleiben. Die sind bisher aber sehr zurückhaltend. Die würden es nie machen ohne eine politische Perspektive und vor allem eine Rückkehr der palästinensischen Autonomiebehörde, die man entsprechend unterstützen müsste. Deren Sympathie war auch nicht sehr hoch, aber im Vergleich zu dem, was die Hamas dort geboten hat, ist es sicherlich noch sehr viel stärker. Also das wäre sozusagen die Entwicklung, die es geben müsste. Und es müsste auch ein klares Zeichen in Richtung auf Wiederaufbau geben. Denn nochmal, die Hamas-Kämpfer sitzen natürlich immer noch irgendwo in diesen Tunneln. Und das ist ja noch ein sehr komplexes System. Die würden sich vielleicht erstmal ruhig verhalten. Aber die Gefahr von Anschlägen, auch auf Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde, sind natürlich da. Also das wird ein Prozess sein, der nicht von heute auf morgen und nicht ohne Schwierigkeiten geht. Aber das ist der einzige Weg. Wenn Israelis immer da bleiben, das wäre ja halt vielleicht die andere Option, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Auch die werden nicht in die Tunnel rein können. Sie schaffen es ja jetzt auch nicht. Also auch die würden früher oder später immer wieder Anschlägen zum Opfer fallen. Das hat ja auch dazu geführt, dass Israelis sich beispielsweise auch aus dem Südlibanon zurückgezogen haben, ich glaube im Jahr 2000, dass sie ja besetzt haben, weil sie auch dort letztendlich immer höhere Verluste erlitten haben. Also man sieht, man wird auf eine solche Lösung langsam hinzubewegen müssen und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen jetzt. Aber noch sind wir nicht so weit, dass wir überhaupt den Willen dazu geäußert haben.
Das
ist ja immer der Blick dann auf einen möglichen Frieden und die Frage, okay, wir haben klar die beiden großen Konfliktparteien, wir haben Israel auf der einen Seite und wir haben die Hamas auf der anderen Seite, plus dann noch alle weiteren Gruppen ringsherum bis zum Iran dann. Aber welche Rolle spielt denn in den Bemühungen auf einen Frieden hin? Welche Rolle spielt die palästinensische Autonomiebehörde? Die taucht kaum auf. Sie ist, wie gesagt, einmal aufgetaucht, als es dann darum ging, dass Abbas die Hamas kritisiert hat. Aber wenn wir zum Beispiel auf die Verhandlungen auch blicken, die in Katar immer wieder stattfinden, da sind die eigentlich nicht dabei. Also welche Rolle spielen sie überhaupt eine Rolle in den Bemühungen um einen Frieden zwischen der Hamas und Israel?
Also diese Verhandlungen in Katar, das sind ja tatsächlich Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Übrigens auch eine Ironie des Schicksals, denn Israel hat Hamas zur Terrororganisation erklärt und wir alle sollen mit denen nicht sprechen, aber gleichzeitig muss Israel, weil es gar nicht anders geht, mit Hamas verhandeln. Da geht es aber vor allen Dingen eben um die Rolle der Hamas und das, was da im Gazastreifen passiert. Der andere hat noch gar nicht gestartet, aber es gibt natürlich eine in Deutschland, übrigens auch in Israel, sehr wenig beachtete Initiative, eigentlich der Europäischen Union, nämlich die globale Initiative für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist noch von Borrell gestartet worden, auch unter meinem Nachfolger als EU-Sonderbeauftragter Sven Kuppmanns, vor der logischen Überlegung, dass die ursprüngliche internationale Begleitung von Verhandlungen nicht mehr möglich ist. Ursprüngliche Begleitung war das sogenannte Nahostquartett. Darin waren enthalten die Europäische Union, die ich damals dort vertreten habe, die Vereinigten Staaten, die Vereinten Nationen und eben Russland. Wegen Russlands funktioniert das eben nicht mehr. Dabei waren damals aber auch nicht die arabischen Staaten. Die sind nun bereit, mitzumachen. Und deswegen hat man gesagt, jetzt lasst doch erstmal die Europäer und die arabischen Staaten zusammenzukommen, damit man mal sagt, so jetzt müssen wir in irgendeiner Art und Weise hier eine Lösung herbeiführen für diesen Konflikt. Die arabischen Staaten haben auch erkannt, dass das, was so ab 2014 vielleicht das israelische Dogma war, was andere auch akzeptiert haben, na, wir werden diesen Konflikt irgendwie managen, also verwalten, was auf meine ständigen Nachfragen immer hieß, naja, also wenn es dann zur Not gehen wir da mal rein und müssen dann militärisch für Ordnung sorgen, dann gehen wir wieder raus. Keiner hat mit einer derartigen Sache gerechnet. Deswegen sagen auch die arabischen Staaten, eine Verwalten des Konfliktes wird nicht mehr möglich sein. Also hat man sich zusammengetan und das sah zunächst mal damit aus, dass man, dass Borrell, Kuppmanns sehr viel mit Saudi-Arabien sich zusammengetan haben, sehr viel gesprochen und haben dann zunächst mal ein Treffen auf Außenministerebene, ich glaube, das war 23 noch, oder nein, 22 sogar, schon in New York gemacht, am Rande der Generalversammlung. Das ist dann nichts Aufregendes, das ist erstmal eine Stunde Treffen. Da gibt es mehrere Treffen, aber das eine Stunde Treffen, das hat zunächst mal so einen Symbolcharakter, aber den hat es tatsächlich auch. Und das ging dann weiter, dass man sich dann ja darauf nochmal getroffen hatte, kamen auch noch mehrere andere Staaten hinzu, auch Deutschland war dort vertreten. Und jetzt inzwischen ist es doch eine größere Initiative geworden, über 100 Staaten, die sich auch in Riad getroffen haben, auch ein Symbol. Das zeigt, dass tatsächlich auch sichtbar Saudi-Arabien bei dieser Initiative mit an Bord ist. Und man wird sich, glaube ich, jetzt im Juni in Paris treffen, unter Macrons Unterstützung, um dann auch zu sagen, naja, wie setzen wir denn diese Zwei-Staaten-Lösung um? Was machen wir denn da überhaupt? Da gibt es natürlich jede Menge Überlegungen schon. Das ist ja alles bis ins Detail durchdacht worden. Aber es ist die Frage, was ist jetzt machbar? Und da ist die PLO dabei, allerdings nicht Israel. Israel hat es abgelehnt, sind auch eingeladen worden. Die PLO ist mit dabei. Und das sind alles noch so Formate, die erstmal starten. Das sind noch keine eigenen Verhandlungsformate, aber sie skizzieren schon mal ein bisschen, welche Richtung das gehen kann. Aber um wirklich in Verhandlungen einzusteigen, ist es natürlich noch zu früh.
Das heißt aber, es gibt Bewegungen, es gibt auch auf der ganz großen Weltbühne Bewegungen in Sachen Nahostkonflikt, wo auch immer wieder Bewegung ist, und wir haben es ja eben schon angesprochen, das sind die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas direkt, die in Katar stattfinden. Auch aktuell laufen diese Gespräche weiterhin. Zuletzt hat die Hamas vorgeschlagen, dass sie jetzt alle Geiseln einfach freilässt. Wie schätzen Sie diese Gespräche und diesen Vorschlag aktuell ein? Glauben Sie, dass es da zu einer diplomatischen Lösung kommen wird, oder haben die Seiten eigentlich gar kein Interesse mehr an diplomatischen Lösungen?
Ja, Hamas hat das schon. Die sind natürlich extrem unter Druck. Also das ist gar keine Frage, nicht? Und sie haben auch gesagt, Freilassung aller Geiseln im Gegenzug für eine 5-jährige Waffenpause. Das war also der Deal. Israel hat den abgelehnt, weil Israel sagt, nein, wir werden das militärisch lösen. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Die Verhandlungen gehen ja weiter in Katar, aber ich glaube, ich fürchte, dass das mehr oder weniger nur so symbolische Verhandlungen sind, die man erstmal führt, damit man sagen kann, ja, man verhandelt noch. Aber ich sehe jetzt im Augenblick nicht, dass das ein endgültiges Ereignis hat. Man muss ja auch die Dinge zusammendenken. Das wird jetzt hier zu weit zu führen, aber ich will jetzt doch mal erwähnen. Die haben ja parallel die auch durchaus sehr doch interessanten Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf darüber, was da jetzt in der Region passiert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass auch die Israelis erstmal abwarten, was da passiert, bevor man sich entscheidet, wie man da in dieser Gaza-Frage weitergeht. Also es hängt eben leider alles zusammen und man muss sich anschauen, was da jetzt in Maskat in den nächsten Tagen und Wochen dann möglicherweise zustande kommt. Vielleicht sollte man auch nochmal überlegen, was denn so mit der deutschen Rolle ist.
Ja, genau. Das wäre die letzte Frage. Da würde ich auch gleich nochmal drauf zukommen. Ich würde aber gerne nochmal das Stichwort Druck aufgreifen. Sie sagen, die Hamas ist unter Druck und muss Vorschläge machen und versucht, diese Verhandlungen zu nutzen, tatsächlich auch ernsthaft zu nutzen. Israel will das im Moment noch militärisch lösen, aber Benjamin Netanyahu kommt innenpolitisch momentan sehr unter Druck. Zum einen gibt es Umfragen, die zeigen, dass er jetzt bei einer Parlamentswahl plötzlich seine Mehrheit verlieren könnte. Er könnte also nicht mehr wiedergewählt werden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, was vielleicht interessanter ist und worüber ich gerne mit Ihnen sprechen würde, es gibt Streit zwischen dem Premierminister Benjamin Netanyahu und Ronen Bar, dem Chef des Inlandsgeheimdienstes. Können Sie uns kurz erläutern, was da passiert ist und was für Auswirkungen das eventuell auf den Krieg hat? Oder ist das wirklich, das eine ist Innenpolitik und das andere ist der Krieg mit der Hamas und das hat eigentlich wenig miteinander zu tun?
Nein, das hat sehr viel miteinander zu tun. Da haben Sie völlig recht, das zu fragen. Also vielleicht noch nur ein Satz zu Hamas. Hamas ist natürlich extrem unter Druck. Die Muslimbrüder sind extrem unpopulär in einem Teil der arabischen Welt. Und deswegen gibt es da gerade unter den moderaten arabischen Staaten auch ein großes Interesse daran, Hamas so weit wie möglich zu schwächen. Also um das einfach nochmal deutlich zu machen. Aber jetzt zu Israel. Also Netanyahu steht tatsächlich unter großem Druck. Es wurde ja immer wieder kolportiert, behauptet und nach allem, was man so hört, muss das wohl auch zustimmen, dass ein Grund, weswegen Netanyahu diesen Krieg verlängert, eigentlich auch sein eigenes Interesse ist, weil er eben glaubt, so lange noch an der Macht zu bleiben, weil er, wenn er einmal nicht mehr Premierminister ist, riskiert, vor israelische und internationale Gerichte gestellt zu werden. Also ich habe in der Anfangsphase eigentlich nicht für möglich gehalten, dass ein solches zynisches Kalkül eine Rolle spielt, aber alle, mit denen ich in Israel spreche, bestätigen das im Grunde genommen. Also man kann ihm nicht ins Gehirn gucken, aber das scheint zumindest für viele doch eine Tatsache zu sein. So, vor diesem Hintergrund ist die Entlassung als Androhung von dem Shin Bet-Chef, also dem Inlandsgeheimdienstchef und übrigens auch der Generalstaatsanwältin, tatsächlich sehr bedeutend. Die Sicherheitsdienste haben sich auf Mossad, auch die Armee, ja durchaus zunehmend kritisch gegenüber diesen Krieg geäußert, weil sie eben die Frage stellen, was passiert denn danach? Also all das, was wir jetzt gerade diktiert haben. Israel ist ein diskussionsfreudiges und sehr engagiertes und intelligentes Volk und Land. Also es geht ja um sie selber zunächst erstmal, nicht? Und sie haben eben genau diese Frage gestellt. Und der Geheimdienstchef war eben einer derjenigen, der es ganz besonders deutlich nochmal gemacht hat. Und vor diesem Hintergrund hat Netanyahu angekündigt, er wolle ihn entlassen. Da kann man sagen, naja, das ist eben das Recht des Premierministers, ihn zu entlassen. So wird es auch von ihm vertreten. Die Geschichte in Israel sagt aber immer, dass die Sicherheitsdienste immer eine große Eigenständigkeit gehabt haben und auch ein großes Vertrauen der Bevölkerung gehabt. Also bei uns hat Sicherheitsdienste immer so einen negativen Beigeschmack. Das ist in Israel nicht der Fall, sondern das ist ein sehr wichtiges Element für die Verteidigung des Landes, auch für die Sicherheit des Landes. Und einen solchen Mann gegen seinen Willen zu entlassen, ist schon ein ganz massiver Schritt. Natürlich wurde darüber spekuliert, was dahinter steckt. Und eine der Spekulationen, die ist, dass erstens Chef des Shin Bet, also der Sicherheitschef, angekündigt hat, dass man nur endlich mal mit einer Untersuchung anfangen müsse. Was ist denn eigentlich schiefgelaufen am 7. Oktober und vorher? Was nach weil da auch richtig eine Menge Dinge dort immer wieder konfrontiert werden. Einer der Gründe ist, dass ja viele israelische Truppen weg von Gazastreifen in die Westbank gezogen worden waren, weil man da die Unruhen befürchtete wegen der ausdehnenden Siedlungstätigkeit. Und das hat Netanjahu immer alles abgelehnt. Ein zweiter Grund ist aber auch, dass jetzt eine Untersuchung gestartet wurde über Beziehungen zwischen Netanjahu und Katar. Wir erinnern uns, dass gerade in der Anfangsphase Netanjahu, das ist ja auch in Deutschland wieder gegeben worden, der Katar extrem aggressiv angegriffen hat und gesagt, Katar unterstützt Hamas und der Emir von Katar kam ja auch nach Deutschland, wurde ja massiv angegriffen von einigen Medien als Blutemir bezeichnet von der Bild-Zeitung. Also wurde sehr stark dort angegriffen, weil in der Tat dort Zahlungen an die Hamas fielen. Nur nach einer Weile kam dann heraus, dass diese Zahlungen an Hamas mit ausdrücklicher israelischer Billigung erfolgt sind. Das heißt also, Israel, und zwar schon vor Netanjahu, hat also erkannt, dass man irgendwas mit Gaza machen muss. Sie brauchen Geld, damit sie leben müssen, und wollte das nicht selber machen. Und hat dann Katar gebeten, auch um wegen dieses zu tun. Die Kataris haben dann zugestimmt. Und das Ganze ging aber nicht über Banken, weil die israelischen Banken dort nicht hin, also nicht an palästinensische Banken überweisen konnten. Also hat man es in Bargeld gemacht. Und zwar mit Flugzeugen, die aus Katar zum Flughafen Ben Gurion gefahren sind. Und dann haben die israelischen Geheimdienstleute sich angeschaut, wie viel Geld ist da drin, haben nachgezahlt. Und dann wurde das letztendlich nach Gaza gebracht. Das ist dann jetzt herausgekommen. Und das ist natürlich, wird natürlich auch schon gefragt, naja, wieso denn auf einmal diese Angriffe, die dann ja auch aufgehört haben. Jetzt kommt heraus, dass offensichtlich ist auch vorher noch andere Kontakte von Mitarbeitern, von engen Mitarbeitern von Netanjahu gegeben habe Richtung Katar, sollen auch Zahlungen geflossen sein. Ob diese Zahlungen damit gemeint sind oder andere, ist unklar, auch noch danach. Und darüber hat der Schibet jetzt ein Untersuchungsverfahren eröffnet. Also ob das jetzt auch alles damit zusammenhängt, das weiß man nicht, das kann man nur vermuten. Aber auf jeden Fall sorgt es für weitere Verunsicherung. Denn ich hatte schon gesagt, die Sicherheitsdienste genießen einen sehr hohen, auch unparteiischen Ruf in Israel, übrigens auch die Militärs. Also das ist so, glaube ich, die Interessenslage oder die Gefechtslage, innenpolitische Gefechtslage. Das führt eben zu dem Verlust der Mehrheit in Umfragen. Das geht immer rauf und runter. Das weiß man, wie das in Umfragen so ist. Aber es gibt auch eine weitere Debatte in Israel, zumindest in einigen Kreisen. Das ist jetzt erstmal in den Medien, die also die Frage stellt, ob man nicht das Wahlsystem ändern müsse. Und die Debatte wird gefragt, muss man nicht möglicherweise die Stimmen der arabischen oder die arabische Stimmen jetzt nicht mehr berücksichtigen bei Wahlen? Also das ist eine Debatte, die erstmal stattfindet, die aber schon zeigt, dass man vielleicht, dass Netanjahu vielleicht versucht, dort auch noch einen neuen Einfluss zu nehmen. Also da ist eine Menge Bewegung drin und die Israelis, die ja ein wirklich bewundernswertes System, auch Rechtssystem nach 1948 aufgebaut haben, stehen ja also in einem sehr, sehr schwierigen Kampf, innenpolitischen Kampf. Man kann ihnen wirklich nur alles Gute wünschen, auch als Zukunft für diesen Staat.
Also der Druck ist auf beiden Seiten sehr, sehr hoch und auch Israel innenpolitisch ist in starker Aufruhr, würde ich es jetzt noch nicht bezeichnen, aber es bewegt sich sehr, sehr viel. Wo sich auch etwas
ist schon Aufruhr. Also ist schon Aufruhr. Also Aufruhr ist nicht im militärischen Sinne, aber die Menschen sind emotional in einer hohen Aufruhr. Ich habe da ja 3 Jahre gelebt und noch Ende der 80er Jahre und es ist ja auch ein sehr liebenswertes Volk, sehr liebenswertes Land und Leute, die mit großem Engagement und also da gehen Leute auf die Straße und wollen also ihr Land dort wirklich auf demokratischen Wege halten. Also das ist schon bewundernswert, was da passiert, aber das ist schon ein Aufruhr, also jetzt nicht im militärischen Sinne, aber doch ein Land ist in Aufruhr, glaube ich, das muss man schon so beschreiben, also würde ich es beschreiben.
Wo auch viel Bewegung und noch lange kein Aufruhr ist bei uns in Deutschland, denn wir hatten im Februar Bundestagswahlen. Es wird eine neue Bundesregierung in Kürze geben. Jetzt natürlich die Frage, wir haben die wohlbekannte Staatsräson. Israel ist unser Partner, ist unser Verbündeter. Wie sollte denn eine neue Bundesregierung künftig mit Israel als Partner umgehen? Einerseits und sollte es sich andererseits viel stärker auch als Vermittler in diesen Krieg einbringen. Also wir haben ja vorhin gehört, die Gespräche zwischen Hamas und Israel finden in Katar statt. Sie haben aber auch von diesen anderen Formaten gesprochen, die dann zum Teil in Frankreich stattfinden, auf internationaler Bühne. Wie stark sollte Deutschland sich auch als Vermittler dann einbringen? Und dann eben die Frage nach der neuen Bundesregierung.
Also ob wir uns als Vermittler einbringen können oder nicht, das bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber wir sollten uns auf jeden Fall in eine Lösung einbeziehen. Und ich glaube, da gibt es drei Punkte. Der erste Punkt ist, auch Sie haben das Stichwort Staatsräson angesprochen, also eine der Schlussfolgerungen des Dritten Reiches ist, glaube ich, auch für uns, dass wir den Staat Israel unterstützen, dass wir aber natürlich auch uns für eine internationale Rechtsordnung eingesetzt haben. Und das gilt für uns selber natürlich in allererster Linie, das gilt aber auch für unsere Partner. Also da ist, glaube ich, die internationale Rechtsordnung, sprich also dann auch die Art und Weise, wie Israel Kriegs führt, auch für uns bindend. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir können uns nicht mehr leisten, diesen Konflikt anderen zu überlassen. Das war lange Zeit ja so etwas, der unausgesprochene Bereich sagt, nein, wir können uns ja nicht wirklich einmischen. Wir haben das zwar immer wieder getan, auch die Kanzlerin Merkel hat das ja durchaus immer wieder getan. Aber dass wir uns da richtig intensiv reingehängt haben, das haben wir nicht gemacht. Das werden wir uns in Zukunft nicht mehr leisten können, weil dieser Konflikt eben nun mal so massiv geworden ist und auch solche Auswirkungen bei uns in Deutschland durch die zum Teil völlig schieflaufenden Debatten, aber auch in Europa ist, dass wir uns dort werden engagieren müssen, auch selbst wenn der Fokus zunächst mal auf der Ukraine liegt. Aber auch der Süden ist natürlich wichtig, uns vielleicht einen ganz pragmatischen Punkt auch festzumachen. Deutschland kandidiert für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 2026, 2027. Wir bewerben uns dort immer etwa so alle 10 Jahre für einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Dieser Sitz wird gewählt oder man wird dort gewählt von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Hier hat Deutschland in den letzten 2 Jahren ganz massiv an Sympathie verloren. Und wir sind auch nicht die Einzigen, wir sind also nicht ohne Gegenkandidaten. Wir haben Gegenkandidaten auch aus Europa. Ich meine nämlich, sondern Österreich ein Gegenkandidat sei. Also unsere Wahl in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die wir bislang immer nach einer massiven Kampagne doch relativ klar durchbekommen haben, ist nach meiner Einschätzung keineswegs sicher. Man kann sich durchaus vorstellen, dass eine große Zahl von Ländern nicht nur aus der arabischen Welt, aber auch aus dem globalen Süden sagen, nee, so wie ihr die Politik bisher gemacht habt, machen wir das nicht mit und enthalten uns oder wählen euch nicht oder wählen jemanden anderen. Und das wäre natürlich für eine neue Bundesregierung doch ein ganz massives Problem. Zunächst mal wäre es natürlich ein Ansehensverlust und Ansehen, sagt man sich, na gut, dann ist das halt so, aber Ansehen ist auch wichtig, wenn man eine Rolle spielen will in der Welt. Und das müssen wir auch in Bezug auf die USA, auf Europa, Ukraine, Russland und so weiter. Also man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das heißt also auch, wir müssen uns überlegen, wie wir jetzt unsere Position im globalen Süden stärken und wie wir auch eine glaubwürdige Position entwickeln. Und zwar sehr schnell, denn die Wahl zum Sicherheitsrat findet im Juni, also in 2 Monaten statt. Also das geht sehr schnell. Und deswegen glaube ich, dass wir uns auch sehr schnell engagieren müssen, aktiv und sichtbar auch nach außen engagieren müssen in diesem Konflikt. Das ist mein dritter Punkt, eben dieser globalen Initiative zusammen mit den anderen Europäern und sagen so, wir müssen jetzt eine Lösung herbeiführen und auch da selbst aktive Rolle spielen. Geld, Checkbuch-Diplomatie wird da nicht reichen.
Herr Dr. Reinicke, vielen herzlichen Dank für den Einblick in die aktuelle Situation im Nahen Osten, in Israel und im Gazastreifen und darüber hinaus und dann natürlich auch die Auswirkungen auf uns in Deutschland. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Holt.